Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt, sprechen wir im ersten Teil über unsere Holding-Gründung und im zweiten Teil haben wir Jule von The People Branding Company bei uns und das ist ein super, super spannender Part geworden, wo es sehr viele Hands-on-Tipps gibt und ich glaube, da kann wirklich jeder was mitnehmen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Hallo Mr. Pfeffer.
Ja,
du weißt,
das ist ja eine gute Einleitung.
Du weißt genau, über was ich rede.
Das ist eine gute Einleitung. Aber wir revealen das jetzt schon, weil der Podcast geht ja Anfang Dezember live oder Mitte Dezember. Ja, können wir machen.
Warum nicht?
Ja, dann ist es out there. Dann kann ich auch auf LinkedIn posten.
Dann darfst du es auch. Oh Gott, ey.
Das ist die Benchmark.
Wir reden hier kryptisch. Ich bin ab heute Frau Salz und Pascal ist Herr Pfeffer. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, okay, worüber zum Teufel reden die zwei? Also ich hole ein bisschen weiter aus bei Adam und Eva. Als Pascal und ich Charles & Charlotte gegründet haben, waren wir eine GbR. Wir hatten damals einen nicht so guten Steuerberater, also no front, der hat uns durch viele turbulente Zeiten getragen. Nichtsdestotrotz hat er uns damals dazu beraten, noch nicht mal eine GmbH zu machen, sondern eine GbR. Das heißt, die ersten 2,5 Jahre war Charles & Charlotte noch nicht mal eine GmbH, sondern eine GbR.
Man muss ganz kurz zu seiner Verteidigung oder generell zu der Situation ergänzend sagen, dass es am Anfang ja auch unfassbar schwer ist, zu wissen, wo so ein Schiff hinsteuert, was man
genau
damit macht.
Ja.
Und diese Entscheidung, diese Zukunftsvision beeinflussen sehr stark die Rechtsform von einer Firma.
Korrekt.
Von daher war auch sehr viel nebulös noch.
Korrekt, es war sehr viel nebulös. So, dann haben wir natürlich irgendwann Charles & Charlotte umfirmieren lassen in eine GmbH. Und jetzt ist was ganz Großartiges passiert.
Wären wir wieder eine GbR.
Genau. Nee, und zwar sind wir jetzt richtig krasse Motherfucker. Und zwar haben wir jetzt jeder eine Holding.
Ja.
Ey, und ich frage mich echt, was habe ich da gemacht? Ne? Also das fühlt sich so erwachsen an. Manchmal
Holding
vergesse ich zu duschen.
Haben.
Genau.
Ja.
Also das ist schon crazy. Und also wir haben das natürlich gemacht aus den Gründen, dass es mehr Sicherheit für uns privat gibt, weil wir jetzt irgendwie auch mal anfangen müssen zu investieren, weil wir haben ja keine Rente. Wir selbstständig sind und dann macht so eine Holdingstruktur natürlich am meisten Sinn. Wir wollen auch irgendwie in Immobilien investen, das ist zumindest irgendwie mal das Ziel und genau, deswegen haben wir jetzt diese Holdingstruktur aufgesetzt, aber in Charles & Charlotte Manier, in Paulina und Pascal Manier saßen wir dann eine Stunde vor dem Termin hier im Büro und dann,
vor dem Termin, vor dem Notartermin.
Vor dem Notartermin, um diese Holdings eintragen zu lassen.
Was im Endeffekt ja 4 Firmen sind, man muss das mal ganz kurz
Ja, genau,
also,
man muss erst so eine GmbHs gründen, dann irgendwie eine Kommanditgesellschaft und so, weil Charles & Charlotte ja schon eine operative GmbH ist, die auch schon was wert ist und man kann jetzt nicht einfach diese GmbH aufsplitten und 2 Holdings gründen, das ist alles sehr kompliziert. So, deswegen muss man da irgendwie diese 4 Firmen gründen und unter anderem und dann werden irgendwie 2 wieder rausgestrichen, so ganz habe ich auch nicht verstanden. Auf jeden Fall brauchten wir 2 Namen. Und dann hatte der Notar eben eine Stunde vorher gesagt, ja, hey, ihr habt ja gar keine Namen. Dann nennen wir das Ganze doch irgendwie Paulina Schumann Invest und Pascal Fiedler Capital.
Yay.
Und da ist mir ja wirklich mein kurz zuvor verdauter Lunch wieder hochgekommen. Weil das ist ja so boring und so corporate und so oldschool, da hatte ich ja gar keinen Bock drauf. Das heißt, was haben wir gemacht?
Wir haben uns natürlich in guter Alter, wie du gerade gesagt hast, Charles & Charlotte Manier, richtig Fokus genommen. 5 Minuten Brainstorming-Session.
5 Minuten Brainstorming-Session. Da gab es dann ganz weirde Vorschläge von Pascal Hydra.
Es ist ein ganz kurz, also ist sogar, dass du mich flamest für meine weirden Vorschläge. Der Unterschied ist, zumindest hatte ich Vorschläge, während Frau Marie-Jolie Schumann,
Paulina Marie-Jolie Schumann,
unvorbereitet in so einen fundamentalen Termin.
Korrekt, weil ich auch nicht wusste, dass wir einen Namen brauchen.
Ja.
So, und dann hatte Pascal Vorschläge wie Hydra, das ist irgendein mehrköpfiges Wesen, wo die Köpfe nachwachsen.
Also Hydra Holding ist schon irgendwo ein bisschen Macho, aber auch ein bisschen geil.
Hört sich an, als würden wir Wasserhähne verkaufen.
Ja.
Und was war nochmal das Zweite?
Also, was ich geil fand, war wirklich Mycelium Holding.
Ah, ja,
Mycelium ist schon cute.
Weil Mycelium ist quasi das Netzwerk, über das Pilze unterirdisch kommunizieren.
Genau, und vor allem, das ist halt auch, also von der Metapher stark, weil das ist halt so dezentral, es wächst immer, es breitet sich aus. Irgendwie finde ich es an sich eine coole...
War, glaube ich, auch die Inspiration fürs Londoner U-Bahn-Netzwerk,
ja,
oder?
Genau,
die
genau,
haben
das
ja auch basierend
cool,
auf
das ist natürlich irgendwie,
Mycelium
das ist mega
gemacht.
Smart, irgendwie, find ja. Ich finde Pilze auch phänomenal. Ich rede ja nicht von Psychedelics. Genau, und das waren zwei Gedanken. Da waren noch, also Offspring fand ich auch noch ganz cool. Das ist auch so ein Wachstum, Erbe, neue Generation. Aber wir haben das ja auch alles gefilmt, das ist ja das Geile.
Genau, ihr könnt die Namensfindung live sehen und zwar, ich glaube, so in 2 Wochen auf unserem Vlog. Ja. In unserem Vlog.
Ja.
Auf YouTube, Paulina und Pascal.
Beim Vlog haben wir so krassen Stau.
Ja, wir haben krassen Stau. Da geht jetzt erst diese Woche der noch ein Vlog vor Thailand live.
Und dann geht zweimal Thailand live.
Und dann geht
diese Woche live.
Dann geht diese Woche live.
Und dann kommt es erst, das ist wahrscheinlich erst so um Weihnachten. Also vorm Weihnachtsbaum könnt ihr euch das anschauen.
Genau. So, und naja, aber wir wollen jetzt ja nicht länger auf die Folter spannen.
Stimmt.
Und schlussendlich ist dann die Entscheidung gefallen auf Salz GmbH und Pfeffer GmbH. Ich besitze die Salzholding und Pascal besitzt die Pfefferholding.
Das ist so geil, wenn jetzt jemand, man kann das ja nachschauen bei North Data,
ja,
was so die Holdingstrukturen sind von Firmen. Und wenn jetzt jemand nachschaut, was die Holdings von Charles & Schalit sind, dann steht da Charles & Schalit GmbH und dann Holding 1 Salz und Holding 2 Pfeffer.
Ja.
Das finde ich ganz toll.
Genau. Kurzer Disclaimer noch, wir durften natürlich nicht nur Salz und nicht nur Pfeffer nehmen. Einfach aus dem Grund, weil das Handelsregister das nicht mehr erlaubt, wenn man so generische Namen nimmt. Also ich hätte jetzt auch nicht Mama Holding oder Papa Holding oder keine Ahnung, so eine Holding nehmen können, sondern du brauchst immer was sehr Persönliches. Deswegen hatte der Notar eben auch Paulina Schumann Capital Holding und sowas vorgeschlagen, weil es eben ein persönlicher Name ist. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben unser Geburtsdatum noch hinten dran gehängt. Das heißt, meine Holding heißt Salz 1805 Holding und deine Holding heißt Pfeffer 3005 Holding, weil ich am 18. Mai und du am 30. Mai Geburtstag hast.
Ich finde das so cool und ich muss sagen, wir hatten dann noch diskutiert, ob wir das auf Englisch machen. Also Salt und Pepper. Ich finde irgendwie Salz 1805, als das so auf dem Vertrag lag, das sieht so geil
sieht
aus.
Sieht geiler aus, ne?
Und ich finde, das klingt auch irgendwie wie so eine neoprogressive Food-Lab-Küche in Berlin.
Ich habe mich gefragt, Salz, wenn wir irgendwann mal Kinder kriegen sollten, ob die dann so Thymian-Holding und Oregano-Holding aufmachen.
Aber ich finde, es passt auch zu unserer Pizza-Story. Von Charles & Schalit. Es ist ultra
wir haben Charles & Schalit in der Pizzeria gegründet. Die Story erzählen wir vielleicht beim nächsten Mal. Aber,
ja, genau.
Könnt ihr sonst auch auf unserer Website www.charlesandschalit.de nachgucken.
Ja, genau.
Ja, das war ein krasser Meilenstein.
Ja, das war toll. Also es ist ein krasser Meilenstein, den wir auch, muss man so sagen, ich glaube, bei anderen Menschen ist so ein Thema, nimmt wahrscheinlich
Alter,
Wochen,
das muss ich
Tage,
mal erzählen.
Diskussion
also
ein.
Wir haben ja dann unsere 3 Notare, mit denen wir schon mal Kontakt hatten, hier in Berlin angeschrieben. Die haben das alle nicht geschafft. Ihr müsst dazu wissen, diese Daten, also diese Verträge müssen eingehen bis zum 12.12. beim Finanzamt, beim Handelsregister. Und sonst greift das erst ein Jahr später. Es muss quasi am 1. Januar alles ready sein. Ja. Das Handelsregister hat gesagt, hey, alles muss bis zum 12.12. bei uns sein. Wir dachten uns natürlich Ende November, ja, das nehmen wir noch mit, das schaffen wir. Haben unsere 4 Notare angeschrieben, die alle so, ey, ihr seid gaga, bis zum 12.12. muss das da sein, schaffen wir nicht. Dann habe ich händisch, weil, also ich habe KI gefragt, dass sie mir bitte alle E-Mail-Adressen von Notaren raussuchen soll, hat sie nicht gemacht, habe ich händisch von der Notarkammer Listen da kopiert, egal, auf jeden Fall habe ich im Endeffekt ein paar mehr Notare angeschrieben über Theresa, meine PA, die unterstützt mich so ein bisschen mit Orga-Krams, also dickes Shoutout auch an Resi, dass die das da gerockt hat. Naja, und da kamen halt ganz viele Antworten zurück, dass das Spam ist und dass sich das nicht gehört und dass es eine verbindliche Anfrage ist und so. Was weiß ich denn, dass von 80 Notaren da irgendwie 70 Antworten und Zeit dafür haben? Das war auf jeden Fall ein kleiner Fail. Also macht das nicht, macht's mir nicht nach, Leute. Ich habe mich auch entschuldigt bei allen Notaren persönlich, also mit einer E-Mail. Aber das war witzig, weil ich glaube, ich habe ganz Berlin alle Notariate zugespammt, dass wir jetzt unbedingt noch die Salz- und Pfefferholdings gründen müssen.
Alter, das war aber auch alles, also wir haben ja erstmal mit Rechtsanwälten diese Verträge erstellt.
Ja, das war alles.
Ja, das muss abgestimmt werden.
Ja, das war alles eine Sache von 2 Wochen, Leute, ne? Also das Ding ist, ich glaube, das ist wirklich ein krasser Skill von uns. Wenn wir was wollen, dann drücken wir Sachen halt durch.
Ultra krass allein. Also,
ja.
Das war so krank schnell. Also ganz kurz, wir haben diese Verträge, wir hatten ja den Call mit dem Anwalt noch, also bevor wir, also um 10 Uhr morgens, dann hatten wir irgendwann um 12 unser Brainstorming oder sowas,
ja,
oder um 1 oder so und sind danach zum Notartermin gefahren. Das war alles an einem Tag. Da hätten so in dieser Kette ein Ereignis, hätte so viel schief gehen können und es hätten andere, also wahrscheinlich wäre es der sichere Weg, das über einen längeren Zeitraum so zu planen.
Ja, zu planen, Pascal. Ja, sich auch im Vorhinein Namen drüber. Ich habe es auch meinem Papa erzählt und mein Papa so, finde ich jetzt nicht so gut. Verstehe ich nicht. Warum denn Salz? Warum denn Pfeffer?
Also ich bin da, muss ich sagen, gestern auch in der Bahn kurz zusammengebrochen, weil ich musste dann da mussten auch noch Bankkonten eröffnet werden, da musste auch noch 300 Seiten zum Geldwäschegesetz
ausfüllen. Ich habe mich so gefreut, heute kam einfach eine Überweisung über 12.000 Euro auf meinem Konto. Digga, ich habe irgendwie 14.000 Euro auf dem Konto.
Stimmt.
So viel Geld hatte ich noch nie auf dem Konto.
Hab ich dir das eigentlich erzählt, dass das kommt?
Nee, hast du nicht. Und ich habe einfach eine Überweisung von 12.000 Euro bekommen, also 12.500 sogar, weil das ist quasi das, was du einzahlen musst in diese GmbH.
Du wusstest das nicht?
Nein, ich wusste das nicht und ich war auf einmal so... Oh my goodness, I'm a rich motherfucker. Ich gehe gleich erstmal ins KDW, bisschen spenden.
Okay, geil. Also kurz dazu, wir machen hier keine kriminellen Machenschaften. Das ist Teil des Prozesses, weil natürlich eine GmbH ein Stammkapital braucht. Und weil wir natürlich keine 12.500 Euro auf der Kante haben, ist das ein Darlehen, jetzt wird es echt kompliziert, aber ein Darlehen, ein Kredit, was wir uns selber bei unserer Firma holen, was wir zurückzahlen müssen. So, damit die Leute nicht denken, wir schnüren uns hier richtig dicke Weihnachtspakete.
Ja. Gut, dass du das nochmal clarified hast.
Ja, es klingt so, als würden wir einfach mal so auf so einem random Mittwoch Kohle ausfetzen.
Einfach mal so 12k. Genau. Ja, und dann vielleicht noch ein letztes Kommentar, dann würde ich sagen, springen wir in den zweiten Teil. Und zwar, was ich richtig cool fand, was wir uns jetzt vorgenommen haben, wir haben das auch den Charlies geteilt, also wir haben das auch in unserem All Hands geteilt gestern. Und ich glaube, das sollten wir immer mehr machen, weil da passiert auch so viel hinter den Kulissen bei uns, was die gar nicht so sehen. Und da mit so einer Transparenz ranzugehen, ich meine, wir werden das in unserem Vlog zeigen, wir haben es jetzt hier im Podcast, du wirst es wahrscheinlich auf LinkedIn posten, Mr. LinkedIn. Und ich habe irgendwie auch so ein blödes Bild aus dem Notarbüro gepostet und da noch mehr Transparenz zu schaffen. Mhm. Also wir sind schon immer mega transparent, aber wir denken immer, ja, das interessiert die dann nicht oder so. Aber ich glaube, da zu oversharen und auch von solchen Dingen zu berichten, die eigentlich ja, also im gar nicht negativ gemeint, nichts angehen, aber auch irgendwie würde man denken, gar nicht interessieren. Hm. Finde ich eben cool, dass wir das gemacht haben, das sollten wir uns beibehalten.
Ja, und auch konsequent, weil unser Wert ja 100% Ehrlichkeit ist. Und
korrekt.
So eine transparente Kommunikation.
Genau, und wenn die Charlies jetzt halt eben mal bei North Data reingeben, wem gehört denn das Ganze? Genau. Und nicht denken, okay, scheiße, wer ist denn Mr. Salz und Mrs. Pfeffer? Ja. Was sind das für Investoren? Also ich bin ja Mrs. Salz und Mr. Pfeffer. Okay, ich würde sagen, wir haben mal eine sehr, sehr, sehr tolle Folge. Mhm. Sehr inspirierende junge Frau. Würde ich sehr gerne mal mit zusammenarbeiten. Und da sind richtig coole Hands-on-Tipps dabei für Corporate Influencing, wenn ihr euch selber eine Person eine Brand aufbauen wollt oder wenn ihr in einem Unternehmen sitzt, wo ihr das gerne implementieren würdet. Also viel Spaß dabei.
Viel Spaß.
Heute haben wir bei uns Jule von The People Branding Company. Herzlich willkommen.
Yay. Danke für die Einladung. Ich freue mich riesig auf die Aufnahme.
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, die Freude ist auch auf unserer Seite ganz, ganz groß, denn wir reden über ein Herzensthema von mir, LinkedIn. Gucken uns ein bisschen an, was 2025 passiert ist. Gucken uns an, was du für Thesen hast für 2026. Bevor wir reingehen, was ich ganz wild finde, du bist ja selber Content Creatorin. Wie viele Follower hast du auf LinkedIn?
In 23.000 inzwischen.
23.000.
Crazy.
Wahnsinn. Wow. Wirst du uns später verraten, wie man das schafft?
Ja, auf jeden Fall. Also da werde ich meinen kleinen Ritt auch in meine Journey machen, aber natürlich ganz, ganz viel, was jetzt irgendwie auch in meinen Account fließt, ist natürlich auch irgendwie alle das Wissen, was ich auch von unserer Firma, von der Pure Branding Company irgendwie mitgenommen habe. Und es ist irgendwie schön, das Erfolgsrezept dann auch auf seinem eigenen Account dann irgendwie so wachsen zu sehen.
Ja, voll. Das finde ich auch irgendwie cool, weil das sehr konsistent ist, ne? Also ihr predigt etwas und ihr setzt es auch selber um.
Total.
Ich finde, das sind so die allerbesten Beispiele, ne?
Stichwort, ihr predigt etwas. Kannst du noch mal ganz kurz für unsere HörerInnen erklären, wer bist du, was machst du, was macht The People Branding Company?
Yes, sehr, sehr gerne. Also ich bin Content Creatorin bei The People Branding Company. Wir sind eine Full-Service-LinkedIn-Beratung. Was bedeutet das? Alles, was Unternehmen, Führungskräfte, C-Levels machen wollen auf LinkedIn, das setzen wir für die um. Und vor allem haben wir uns auf den Aufbau von Personenmarken fokussiert. Das bedeutet, zum einen schulen wir Mitarbeitende darin, als Markenbotschafter sicher und authentisch auf LinkedIn unterwegs zu sein. Und auf der anderen Seite begleiten wir auch CEOs dabei, ihren Account strategisch aufzubauen und machen da beispielsweise auch CEO-Ghostwriting. Genau, und ich bin Content-Creatorin und mache genau das. Also ich beschäftige mich jeden Tag mit Content auf der Plattform und schreibe tatsächlich selber und bin da auch ganz nah dran an unserer Gründerin Celine Flores-Willers. Sie ist LinkedIn Top Voice und gehört zu den 20 reichweitenstärksten Accounts in der Dachregion. Und das ist natürlich super cool, dann auch mit ihr so eng zusammenzuarbeiten und von ihr auch so viel mitzunehmen und zu lernen und das auch wieder so in die Company zu tragen.
Mega, das ist ja voll das, ich sag mal, zukunftsweisende Feld.
Total.
Und auch sehr... spezifisch schon fast? Handy nicht ausgemacht. sehr spezifisches Feld. Gab es bei dir, also bist du da mit Absicht reingegangen? Gab es bei dir so eine Beobachtung oder einen Aha-Moment, wo du gesagt hast, okay, dieses Corporate Influencing, Personal Branding, da will ich rein?
Super spannende Frage. Also tatsächlich bin ich zu meinem jetzigen Job tatsächlich über LinkedIn gekommen. Also ich habe angefangen, während meiner Ausbildung tatsächlich noch, mich auf LinkedIn anzumelden, mir ein Profil zu machen, um so mit meinen damaligen Kolleginnen noch in so einen Kontakt zu treten, auch nach meiner Ausbildung, und habe dann gesehen, was da eigentlich für eine Power in der Plattform steckt, inwiefern das auch letztendlich die eigene Karriere boosten kann und wie man auch einen Einblick und einen Eindruck von Unternehmen gewinnt, vielleicht auch Unternehmen, die man auf Jobportalen wie in Indeed gar nicht so erkennt, weil man letztendlich nur so eine schwarz-weiß Stellenanzeige irgendwie lesen kann. Und das hat irgendwie LinkedIn so für mich so die ganze Arbeitswelt so zum Leben erweckt. Und so bin ich tatsächlich auch auf die People Branding Company gestoßen und habe aber auch sehr, sehr viel während meiner Ausbildung schon in der Unternehmenskommunikation und im Marketing gearbeitet und habe da auch sehr, sehr viel auf LinkedIn irgendwie gemacht und wurde dann halt auch selber tätig und habe gesehen, was da irgendwie so für Reaktionen folgen und was passiert letztendlich, wenn man wirklich so die Menschen in den Fokus von der Kommunikation rückt und dann halt aber auch als Sprecher des Unternehmens rausgeht. Also ich sehe da auch einen riesigen Wandel, gerade was natürlich auch so getrieben von Personal Branding und Corporate Influencing auch im Business-Kontext stattfindet, denn letztendlich ist es nicht mehr nur der eine Pressesprecher, der rausgeht und im Namen des Unternehmens spricht, sondern jeder heutzutage kann als Employer Branding Manager, als Recruiter, als HRler oder halt auch als Sales-Maschine irgendwie auf LinkedIn aktiv sein und damit auch so auf strategische Business-Ziele einzahlen. Und als ich dann so die Stellenanzeige bei der People Branding Company gelesen habe und so gesehen habe, okay, die suchen, habe ich einfach gedacht, das passt irgendwie. Das ist so nischig. Ich bin aber gar nicht mit dieser Vorstellung reingegangen. Also ich habe tatsächlich nach meiner Ausbildung nach einem Job gesucht, einfach in der Unternehmenskommunikation. Irgendwas mit Kommunikation, irgendwas mit Marketing, das war auch so meine klassische Suche. Und dann bin ich halt auf das gestoßen und dachte so, cool, das mache ich, das interessiert mich, das will ich vertiefen. Und jetzt will ich gar nicht mehr anders und will auch gar nicht mehr weg. Und tatsächlich ist so LinkedIn auch meine liebste Social-Media-Plattform, wo ich, glaube ich, auch mit Abstand, natürlich auch wegen meines Jobs, aber am meisten Zeit verbringe.
Oh, jetzt hast du schon so viele spannende Sachen gesagt, wo ich an so viele Punkte gerne anknüpfen würde. Eine spannende Sache, die du gesagt hast, du hast einmal irgendwie Business-Ziele gesagt, du hast auch gesagt, okay, es ist ein Karriereboost. Aktuell sprechen ja immer mehr Unternehmen auch über Corporate Influencing und über LinkedIn als Plattform. Aber wahrscheinlich verstehen, das weißt du jetzt besser als ich, viele noch gar nicht wirklich so die Tiefe und das ganze Potenzial, was dahinter steckt. Was ist denn, ist jetzt eine breit gefasste Frage vielleicht, aber was ist denn für dich so die Essenz davon? Also wenn wir über Business-Ziele sprechen, wenn wir über, du hast gerade Karriereboost gesagt, was ist die Essenz für dich von Corporate Influencing, wenn wir jetzt mal rein über die Reichweite, also wenn wir mal nicht nur die Reichweite an sich angucken, die irgendwie, finde ich, so auf der Hand liegt. Okay, du hast dann irgendwie mehr Visibility, mehr Awareness für dein Unternehmen. Was ist da so für dich? Was sind so die Key-Faktoren, wo du sagst, okay, deswegen sollte man es machen?
Ja, für mich ist es tatsächlich dieser knallharte Vergleich. Also wenn man halt sich anschaut, wie viel Reichweite ein Unternehmensaccount auf einer Plattform wie LinkedIn generiert und wie viel Reichweite Personenaccounts, dann ist das ein klassischer Fakt, dass einfach Personenaccounts besser performen, weil Menschen folgen Menschen und auch die Plattform LinkedIn hat ein Interesse daran, dass Beiträge von Personenaccounts besser ausgespielt werden, weil da hast du natürlich eine viel stärkere Möglichkeit zu skalieren als Unternehmen und da mehr Nutzer zu gewinnen und die auch in die Aktivität zu bringen, damit wiederum Nutzer mehr Zeit auf der Plattform verbringen. Also die boosten halt persönliche Beiträge mehr als die Beiträge von Unternehmensaccounts. Deswegen, wenn man das wirklich sieht, in einem AB-Testing-Beitrag wird auf einem Account von einer Company-Seite gepostet und auf einem Account von einer Personenseite, dann wird der immer besser ausgespielt und erzielt auch am Ende des Tages ein besseres Engagement auf dem Account der Person. Und das ist letztendlich die Mechanik, die dahinter steckt. Also Menschen folgen Menschen und das halt auf unterschiedlichste Bereiche des Lebens geblickt. Und ich habe halt immer super gerne irgendwie so natürlich diese Recruiting-Brille auf, weil ich glaube, das ist so eine Facette, wo sich eigentlich jeder, egal aus welchem Bereich, irgendwie reinversetzen kann, weil wir alle irgendwie mal nach einem Job gesucht haben oder selber einfach in einem Job arbeiten. Ich glaube, da kann sich jeder irgendwie reinführen. Und das hat einfach einen riesigen Hebel, wenn man halt die Möglichkeit hat, als Bewerbender oder selbst wenn man noch nicht auf aktiver Jobsuche ist, so viele Eindrücke von Unternehmen zu konsumieren und beispielsweise Führungskräfte oder Mitarbeitende schon über eine Plattform wie LinkedIn kennenzulernen, den Arbeitsalltag, welche Kunden haben die, was für Projekte, wie sieht deren letztendlich Kultur auch aus, fahren die auf Vacation oder nicht und wie sieht dann auch eine Vacation aus, das kann man natürlich alles so tagtäglich und wöchentlich dann mitverfolgen auf so einer Plattform und das zeigt sich dann natürlich auch in so einer Bewerberzahl, also nicht nur in den Impressionen, sondern auch in Bewerberzahlen, dass beispielsweise Bewerbende auch direkt dann auf letztendlich Mitarbeitende zugehen, mal in die Inbox sliden und sagen, hey, wie ist es denn eigentlich, ich habe gesehen, du hast da letztens ein Video hochgeladen. Wie ist es denn eigentlich bei euch auf Vacation zu sein? Ich habe Stelle XY gesehen. Kannst du mir mal ein bisschen mehr über den Bewerbungsprozess erzählen? Also da passiert total viel in diesem direkten Kontakt, weil eben diese Hürde auch nicht mehr da ist, auf Mitarbeitende direkt zuzugehen. Und das ist eine riesige Power, die jetzt immer mehr Unternehmer kennen, dass halt einfach ihre eigenen Mitarbeitenden die besten Markenbotschafter sind und nicht irgendwie extern eingekaufte Influencer, auch nicht der Unternehmensaccount, sondern wirklich die eigenen Mitarbeitenden, die tagtäglich in dem operativen Geschäft dann auch tätig sind.
Du hattest eben das Wort Pressesprecher schon in den Mund genommen. Was mache ich denn als Unternehmen, wenn meine Mitarbeitenden dann alle fröhlich anfangen zu posten und ich das unterstütze und die einmal Sachen hochladen, wo ich sage, hey, damit fühle ich mich gar nicht wohl. Im Worst Case verstößt das vielleicht sogar gegen unsere Unternehmenswerte.
Das ist auf jeden Fall eine Angst, die super viele Kommunikationsabteilungen da draußen haben, aber die in vielen Fällen auch einfach unberechtigt ist. Also wir haben das tatsächlich noch nie erlebt, dass irgendwie jemand komplett in eine andere Richtung irgendwie gelaufen ist und gegen die Unternehmenswerte kommuniziert hat, weil in allermeisten Fällen diejenigen, die Mitarbeitenden, die rausgehen und kommunizieren, das sind die, die wirklich so die Unternehmenswerte auch leben, die wissen, was in ihrem Arbeitsvertrag steht, die werden auch keine Geheimnisse nach außen tragen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig und auch für das eigene Gefühl wichtig, in einem Unternehmen, wenn du halt damit rausgehst, dass man sagst, hey, jeder Einzelne postet, nehmen wir erstmal, ist super gut, dass du am Anfang eine ganz, ganz klare Erwartungshaltung irgendwie transportierst. So, was ist generell das Ziel damit oder der Wunsch, die Erwartungshaltung, wenn Mitarbeitende auf LinkedIn über ihren Job posten? Generell so ein paar Themen einfach mal mitzugeben, so ein paar Do's. Stellt keine Liste auf und macht auch keine Social Media Guidelines, die 10 Seiten lang sind und irgendwo auf dem SharePoint liegen. Das wird auch nichts bringen, sondern einfach ein paar Leitplanken, ein paar Tipps und so ein bisschen die Leute an die Hand zu geben. Und im zweiten Fall würde ich auch an allererster Stelle auch einmal kommunizieren, wer denn intern eigentlich im Unternehmen dann verantwortlich dafür ist. Wer ist so die Anlaufstelle für LinkedIn? Also wen kann ich vielleicht dann doch auch mal eine Frage stellen, eine Rückfrage? Kann ich denn dieses Thema vielleicht veröffentlichen oder da ist was veröffentlicht? Wer hat da vielleicht dann doch mal einen Blick drauf und kann dann nochmal vielleicht mit einer Person einchecken, sollte da mal doch etwas in eine ganz andere Richtung gehen. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass diese Verantwortlichkeit intern verankert ist und dass halt aber auch am Anfang ganz klar kommuniziert wird, was ist überhaupt die eigentliche Erwartungshaltung. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt wirklich über Corporate Influencing im strategischen und im großen Sinne spricht, das ist tatsächlich noch gar nicht so fest in vielen Unternehmen verankert, wie es viele aber auch irgendwie so rausposaunen. Also tatsächlich, wir haben das mal ausgewertet, 35% der DAX-Unternehmen haben tatsächlich erst ein strategisch ausgerolltes Corporate Influencer-Programm. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass Mitarbeitende wirklich geschult werden darin, als Corporate Influencer aktiv zu sein. Also wir arbeiten ja alle in der Kommunikationsbranche. Das kann man nicht einfach mal von heute auf morgen so machen, sondern das bedarf ja auch wirklich einer Strategie und einem Handwerk und das muss man lernen. Das ist wie eine Weiterbildung. Und da nehmen wir halt auch wirklich die Teams und Leute mit an die Hand und jegliche Unternehmen, die das halt auch wirklich ganz strategisch ausrollen, die haben dann natürlich auch Ziele dran gehängt, weil am Ende des Tages ein wirklich strategisch aufgesetztes Corporate Influencer Programm, das ist kein Ein-Tages-Workshop und auf der anderen Seite braucht es auch eine Messbarkeit. Und deswegen braucht es auch diese klare Strategie, Zielsetzung und Kommunikation auf diesem Weg dahin und definitiv auch Schulung.
Wem gehört denn eigentlich mein LinkedIn-Profil rein rechtlich?
Dir.
Mir oder dem Unternehmen?
Dir persönlich.
Mir persönlich, okay.
Dir persönlich. Also ich bin natürlich jetzt nicht geschulte Juristin, deswegen an der Stelle keine Rechtsberatung, aber dir gehört das persönlich. Nichtsdestotrotz steht dein Unternehmen da drin. Und wenn du auch als Corporate Influencer aktiv bist, dann machst du halt auch Werbung für dein Unternehmen. Und deswegen ist es wichtig, an der Stelle auch beispielsweise ein Impressum zum Unternehmen auch in dem LinkedIn-Profil zu hinterlegen. Also wenn du wirklich da strategisch einen Großteil deiner Beiträge sich um deine Arbeit, um dein Unternehmen drehen, dann solltest du das definitiv auch hinterlegen.
Und okay, das macht auf jeden Fall Sinn. Und Corporate Influencing findet auch in der Arbeitszeit statt, korrekt?
Definitiv, ja, voll. Und das ist auch super positiv, wenn da Unternehmen auch wirklich bereit sind, Arbeitszeit bereitzustellen. Also wirklich zu sagen, hey, du hast jetzt in der Woche 3 Stunden in deiner Arbeitszeit und da dein LinkedIn-Content irgendwie aufzugleisen. Und da ist natürlich auch ganz wichtig, dass da im Vorfeld auch mit einer Führungskraft drüber gesprochen wird und auch mit anderen Teammitgliedern, dass da kein Neid oder kein Missverständnis auch rund um diese Aktivität irgendwie entsteht in so Teams und Gruppen. Aber tendenziell ja. Und nichtsdestotrotz ist das natürlich auch eine Social-Media-Plattform, die findet 24/7 rund um die Uhrzeit statt. Also viele, viele stecken da auch ganz, ganz viel Zeit einfach auch abseits der Arbeitszeit rein. Und deswegen ist es auch zum Teil eine Extrameile, definitiv, das darf man nicht unerwähnt lassen.
Und eine letzte Frage noch und dann lasse ich Pascal auch mal sprechen. jetzt würden ja vielleicht manche Unternehmen sagen, ja gut, und dann gebe ich der Person 3 Stunden in der Woche von der Arbeitszeit, wo sie eigentlich Kampagnen macht, jetzt nochmal bei unserem Beispiel zu bleiben, oder Reportings schreibt und in der Zeit baut sie sich jetzt ihre eigene Personal Brand auf und nach 2 Jahren ist sie dann weg.
Das ist genauso der Vergleich, wie wenn wir eine Führungskraft haben, die geht in ein Führungskräfte-Coaching und die ist auch ein Jahr später weg. Was machst du dann? Also dann hast du ja trotzdem nicht weniger in die investiert. Also die Zeit, die 2 Jahre, wo die Person gepostet hat, wo die Content gemacht hat, wo die sichtbar war, die bleibt ja. Und die Beiträge, die sind ja danach auch nicht gelöscht. Und weiterhin bleibt das Unternehmen ja auch im LinkedIn-Profil sichtbar. Also das ist ein Investment in die Zukunft. Und genau aus diesem Grund sagen wir auch, setzt nicht nur auf eine Person. Also bildet halt wirklich eine Gruppe an Corporate Influencern aus. Geht vielleicht an den Start mit einer Pilotgruppe von 10 bis 15 Personen. Dann habt ihr halt auch ein Risiko, was ihr in dem Sinne streut. Aber den Grund zu nennen, hey, wenn ihr da rein investiert und die gehen dann und dann mit verlassen sie auch das Unternehmen und die Sichtbarkeit fällt weg, das ist kein valider Grund. Also das ist am Ende des Tages, und das stelle ich als Prognose auf, werden letztendlich Mitarbeiter eure Unternehmen verlassen, weil sie eben nicht kommunizieren dürfen. Also weil ihnen das verboten wird. Und deswegen wird es für Unternehmen relevant sein, sich damit auseinanderzusetzen, wie sie halt ihre Mitarbeitenden dahin auch wirklich begleiten können, dass sie halt wirklich ihre Sichtbarkeit auch ausbauen können. Weil das ist ein Bedarf von vielen, über ihren Job zu kommunizieren. Und dem sollten Unternehmen auf jeden Fall auch nachgehen.
Okay.
Ja, sehr stark. Also ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen, was bei mir hängen bleibt aktuell. Was scheinbar nicht reicht, ist, wenn ich jetzt als Gründer oder Gründerin oder als Führungskraft sage, ey Leute, postet doch mal mehr auf LinkedIn. Da kommt nicht viel.
So, genau, das ist
ja,
schon
das
konkret.
Ist unkonkret, sondern das, also Reichweite, Sichtbarkeit von LinkedIn auf LinkedIn ist ein strategisches Commitment und braucht deswegen auch Einsatz von Ressourcen. Das heißt, was du gesagt hattest, ist, die Leute müssen weitergeschult werden, intern. Es braucht klare Ziele, es braucht Themen, es braucht Do's und Don'ts, es braucht Ansprechpartnerinnen, die bei LinkedIn-Fragen weiterhelfen. Und es braucht eben auch dezidierte Zeit und auch das Verständnis, dass das Arbeitszeit ist, weil hier etwas Wichtiges für die Firma getan wird. Ne? Das ist jetzt mal ganz grob so die Grundzutaten, die man braucht, damit das mit der Stein ins Rollen kommt, oder?
Ja, definitiv, definitiv. Und vielleicht noch eine ganz wichtige Sache, zusätzlich, die auch noch so am Anfang von dem Ganzen stattfindet, wenn man denn wirklich als Ziel hat, als Unternehmen strategisch das Ganze aufzubauen, dass man eben nicht hingeht und sagt, du, ihr postet jetzt mal auf LinkedIn und ganz gezielt Personen benennt aufgrund ihrer Position oder auch aufgrund von gewissen Fähigkeiten, sondern wirklich das Ganze unternehmensweit ausrollt und dann auch eine Bewerbungsphase initiiert. Denn am Ende des Tages ist es eben, weil es auch zum Teil eine Extrameile ist, braucht es halt intrinsische Motivation und die kommt halt eben durch eine Bewerbungsphase. Und du willst die besten Leute, die auch halt wirklich dann ein Commitment haben, da länger dran zu bleiben. Und für die es halt auch nicht nur ein Time-Invest von einer Woche mal ist und danach werfe ich die Flinte ins Korn, sondern wirklich die Lust haben, da wirklich reinzugehen, da lange dran zu bleiben. Und deswegen ist so eine Bewerbungsphase wirklich sinnvoll, weil diejenigen, die dazu ernannt werden, die werden es nicht lange durchhalten.
Ja, ist auch nochmal ein cooler Punkt. Das ist oft so, hast du ein Buy-in, dann sind die Leute richtig heiß darauf, da all in zu gehen.
Richtig.
Ja, cool, smart.
Genau so.
Das ist ja schon mal ein guter Hack. Und da würde mich interessieren, es gibt doch bestimmt noch andere Hacks oder Themen, die du, also oder andere Tipps, Best Practices, die du siehst, die du kennst, wie man auf LinkedIn mehr Reichweite, mehr Erfolg, mehr Engagement erzielt. Erzähl mal bitte.
Was sind jetzt die Zutaten? Ja, voll gerne. Also letztendlich für so einen richtig erfolgreichen Auftritt auf LinkedIn braucht es so 4 Komponenten. Das ist zum einen die Strategie, sei es jetzt, sie kommt vom Unternehmen oder von mir selber, aber eine klare Strategie, eine klare Themensetzung. Mhm. Also wirklich zu sagen, okay, das sind meine 1 bis 3 Themen und nicht irgendwie 10 Themen zu bespielen, weil wenn du zu allem kommunizierst und postest, dann stehst du gleichzeitig für gar nichts. Also du musst dich fokussieren, worüber du sprechen willst. Das zweite ist dann auch das LinkedIn-Profil. Also das LinkedIn-Profil ist einfach deine digitale Visitenkarte. In jeder Form, was in deinem Banner ist, was in deinem Slogan steht, was in deiner Info steht, was in deinen Berufserfahrungen steht, welche Fähigkeiten du zugefügt hast. All das zahlt letztendlich darauf ein, wie LinkedIn dich auch als Experte letztendlich rated und wie du auch gefunden wirst, sowohl auf Google als auch auf LinkedIn selber. Das heißt, zu welchen Themen du dich positionierst, zu welchen du gefunden wirst, das alles sollte in Form von Keywords und in Form von sehr viel Text auch in deinem LinkedIn-Profil auffindbar sein. Die dritte Komponente ist Content, also wirklich frequenziert 2 bis 3 Mal die Woche konsequent zu posten. Das hört sich jetzt erstmal vielleicht ganz schön viel an, aber wenn man jetzt mal auf Instagram oder TikTok schaut, dann sprechen wir davon viel, viel höheren Frequenzen. Also deswegen ist LinkedIn halt auch wirklich ein super Kanal eben auch für Mitarbeitende, die das halt in ihrer Arbeitszeit machen, weil du halt einfach einen Text schreiben musst, noch ein Bild oder ein Video hinzufügen hinzufügen musst und dann bist du aber schon fertig. Du musst nicht jede Woche jeden Tag zwei Videos hochladen, um dann halt eben eine gewisse Frequenz zu erreichen. Und der dritte Hebel ist tatsächlich so das Networking. Und das ist vielleicht auch ganz super spannend, wenn man jetzt gerade noch so ein kleineres bestehendes Netzwerk hat, wirklich also auf die Suche zu gehen nach den Kontakten, die man eigentlich in seinem Netzwerk gerne hätte. Und das hat LinkedIn tatsächlich super smart gemacht, weil wenn du hast die Möglichkeit, jede Woche bis zu 100 Kontakte hinzuzufügen. Das heißt, du kannst über die LinkedIn-Suche einfach mal beispielsweise weitere Social-Media-Experten im Raum NRW suchen und die dann einfach mal hinzufügen. Dann brauchst du jetzt auch im ersten Schritt gar nicht irgendwie eine Vernetzungsanfrage mit einer Nachricht versehen. Das hat dann auch immer noch mal so einen Salesy-Beigeschmack, sondern einfach erstmal so vernetzen drücken. Das ist letztendlich wie du, wenn du Blickkontakt auf einem Networking-Event herstellst mit einer Person. So ist es bei LinkedIn und dann hast du die schon mal in deinem Netzwerk und wenn du dann noch Content zu diesen passenden in Themen bespielst, dann sehen die Personen das natürlich auch mehr. Also 2 bis 3 Mal die Woche posten, 100 Kontakte die Woche hinzufügen und eine ganz klare Themenfokussierung haben in den Beiträgen.
Okay. Ich habe mal eine persönliche Frage. Ja. Oder hast du eine Anschlussfrage?
Ich hätte es einfach nur gefragt, ob das reicht, um dann 23.000 Follower und Followerinnen zu bekommen, weil das wirkt überschaubar simpel, um ehrlich zu sein. Aber Polina, du kannst gerne...
Ja, man muss halt weiter reingehen. Aber ja, Polina, erstmal du. Vielleicht schließt das ja daran.
Nee, überhaupt nicht. Das ist eine ganz andere Frage, aber es ist eine persönliche Frage. Ich fange ja jedes Jahr im Januar an, mit dem Vorsatz auf LinkedIn zu posten. Ich halte immer so ungefähr durch bis zum 28. Februar. Ich muss auch sagen, ich finde es einfach cringe. Wie siehst du das und was sind deine Tipps, diesen Cringe zu überwinden? Weil, let's be honest, ich bin nicht die Einzige, der das so geht. Ne? Und man unterhält sich dann ja auch mit anderen Leuten, auch in unserer Branche, die halt sagen, ja, ich kann es auch nicht sehen. Diese ganzen Heinis da auf LinkedIn mit, meine Oma ist gestorben und das habe ich daraus gelernt. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Ne? Aber wie würdest du denn herangehen, um zu gucken, hey, was sind denn Themen, die man spielen kann? Weil es ist ja auch eine Ragebait-Plattform. Also let's be honest, ne? Die Beiträge mit der reißerischsten Headline, das sind die, die irgendwie am viralsten gehen. Und ich glaube aus Erfahrung, dass es sehr viele Leute gibt, denen es genauso geht wie mir. Was würdest du denen an die Hand geben?
Also diesen Cringe-Mountain gibt's und den kriegt man auch so schnell nicht so weg. Also man muss diese Hürde einmal genommen haben und die ist für den einen größer und für den anderen irgendwie niedriger. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man gerade so viel irgendwie Zeit auf LinkedIn verbringt, so viel irgendwie scrollt und sieht und selber Beiträge liest. Ich glaube, da entwickelt man ganz, ganz schnell ein Gefühl dafür, was man gerne für Content liest und was nicht. Und dann würde ich immer sagen, dann mach doch nicht den Content, den andere machen. Also das ist nicht der einzige Hebel, um Reichweite zu generieren. Also es gibt so aus meiner Sicht so 3 Hebel, um Reichweite zu generieren. Und einer davon, das sind emotionale Beiträge. Weil natürlich, wenn Menschen folgen, dann sind die natürlich auch getriggert von Emotionen und gerade auch von negativen Emotionen. Und das ist halt einfach ein Thema. Aber du musst ja nicht in diese Emotionen reingehen. Du kannst halt auch auf der anderen Seite mit beispielsweise, ein zweiter Hebel sind virale Assets, würde ich auch nicht als reine Content-Strategie sehen, aber das ist auch letztendlich ein Social-Media-Phänomen. Was einmal viral gegangen ist, wird wieder viral gehen. Wenn du Trends siehst und diese adaptierst von TikTok oder Instagram und die auf LinkedIn bringst, dann kannst du damit halt auch einen coolen Reichweitenhebel erzielen. Und wenn das ein Trend ist, der auch irgendwie mit deinem Thema einhergeht, super cool. Also was wir dieses Jahr beispielsweise gesehen haben, sind diese ChatGPT-Puppen, die jeder von sich gemacht hat. Ein super easy Ding. Das haben wir überall gesehen. Das ist auf TikTok, auf Instagram entstanden und dann sehr schnell auch zu LinkedIn rübergewandert. Und wer da aber schnell aufgesprungen ist, der hat halt Reichweite kassiert. So. Und ist das an der Stelle cringe, das muss man dann für sich selber mal entscheiden. Aber das ist dann halt nicht der emotionale Post, sondern halt eben so ein viraler Post. Und ein dritter Hebel sind dann tatsächlich an der Stelle meinungsbetonte Beiträge. Und da muss man jetzt aber auch nicht immer mit einer politischen Meinung reingehen. Sondern das können Meinungen rund um Themen in der Arbeitswelt sein oder vielleicht auch Methodiken. Und ein vierter Punkt, den ich ergänzen würde, ich glaube, der auch gerade mit Blick auf 2026 super relevant wird und den viele, viele, viele unterschätzen, ist am Ende des Tages Experten-Content. Und was meine ich mit Experten-Content? Ich meine damit wirklich Details, praktische Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag und Wissen, was man nicht ergoogeln kann. Weil letztendlich ChatGPT-Wissen kuratiert in einem LinkedIn Beitrag, das kann jeder inzwischen. Aber es geht wirklich darum, Wissen zu teilen, eigenes Wissen irgendwie letztendlich verfügbar zu machen. Und das ist auch etwas, was LinkedIn total als Plattform treibt. Und wenn man da selber mit reinspielt, macht das natürlich total viel Sinn. Und ich glaube, dann ist der Cringe Mountain auch nicht mehr da, wenn du über deine Arbeit schreibst, über inhaltliche Themen und nicht über emotionale, weil das ist letztendlich ja was, wovon jeder lernen kann und wo dann auch das Feedback dementsprechend positiv ausfallen wird. Also das definitiv.
Aber das ist ja, also total richtig geile Tiefe, Jule. Ich finde, das ist total spannend, was du sagst. Und ich kann, also Paulina, ich verstehe dich ja auch. Ich weiß ja, was du meinst. Und ich bin ja auch schon mit meinem eigenen Content hier und da in irgendwelchen Subreddits gelandet, die sich darüber lustig gemacht haben. Und ich habe, wenn ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, und Jule, du kannst das ja mal erzählen, wie du das siehst. Also ich komme aus einer Zeit, wo ich teilweise wirklich 5 bis 7 Mal die Woche auf LinkedIn gepostet habe. Ich habe mir immer 15 Minuten genommen, habe irgendwas erzählt, was ich gerade mache. Hey, hier auf dem Event, dies, das, Ananas. Es hat auch gut funktioniert, rein in Reichweite. Ich habe irgendwann selber gemerkt, ich fühle mich mit dem Inhalt nicht mehr wohl. Wenn ich jetzt zurückgucke, auf was ich da vor einem Jahr oder vor einer Woche gepostet habe, ist es okay. Was bleibt jetzt inhaltlich hängen? Klar gibt es da mal einen viralen Post, weil das Thema polarisierend ist. Aber das sind gar nicht die Inhalte, für die ich stehen möchte und wo ich glaube, wo wir als Firma und ich auch persönlich drüber wachse. Und jetzt bin ich wesentlich mehr in die Qualität reingegangen. Also ich nehme jetzt fast 1 Stunde Zeit für LinkedIn-Post. Habe eine riesige Liste an Sachen, die ich im Alltag oder im Job halt eben erlebe, die ich verarbeite, oder Meinungen, Gedanken, die ich so noch nicht gesehen habe, die ich dann versuche, etwas analytischer aufzubereiten. Diese Inhalte funktionieren dann rein in der Reichweite nicht so gut, ne? Also das ist dann nicht viral, aber ich habe das Gefühl, dass, wenn ich mir das Engagement angucke, dass die Diskussionen tiefgründiger sind, dass die Qualität höher ist und dass ich dadurch halt genau hinkomme, wo ich hin möchte, Thought Leadership, neue Perspektiven, neue Meinungen, klare Haltung zu haben. Ne? Und das ist gerade so ein Gefühl, was ich habe, was ich von mehreren Leuten höre. Also weg von Quantität hin zu Qualität mit bewusst Reichweiten, Cuts, aber halt eben mehr Engagement.
Definitiv. Und ich sehe das auch immer und ich bin dann auch immer so ein bisschen frustriert. Aber ich glaube, wenn man das einmal so für sich eingeordnet und reflektiert hat, dann ist das total der Hebel. Weil ich erinnere mich jetzt beispielsweise auch an einem Posting, was ich letzte Woche veröffentlicht habe. Da habe ich über so ein neues Phänomen gesprochen, von wegen, dass sämtliche Gesellschaftsspiele inzwischen zu TV-Formaten und Serien werden und ich das überall sehe. Und der Beitrag hat lächerliche 46 Likes kassiert, aber 20.000 Impressionen. Das hat aber niemand gesehen da draußen. Also der hat so gut performt und so viele Menschen haben diesen Beitrag gelesen. Letztendlich haben sie halt leider nicht reagiert, aber das ist, weil das nicht so likable am Ende des Tages war. Es war ein Expertenpost. Und wenn du ja da jetzt nicht eine neue Perspektive hinzufügen konntest oder da jetzt irgendwie ein Like oder ich stimme dem zu irgendwie drunter gesetzt hast, dann ist das nicht die Matrix, nach der man optimieren sollte. Und ich glaube, wenn euer Ziel, und auch Paulina, dann nochmal zu dir zurückzukommen, dein Ziel ist, auch als Expertin sichtbar zu werden, dann ist die Metrik eher, nachdem ihr gehen solltet, die Impressionen zu steigern, die Profilaufrufe mal zu steigern und zu tracken. Und am Ende des Tages eine super spannende Matrix, die sich auch lohnt, bei LinkedIn anzuschauen, wie oft denn dein Beitrag gesaved wurde. Das ist auch eine Funktion, die inzwischen ergänzt wurde in den Analytics, dass du sehen kannst, wie oft dein Beitrag gespeichert wurde. Und im Zweifel wird er sogar häufiger gespeichert, als damit interagiert. Und das ist halt auch eine super Matrix, weil was speichern Leute auf, was sie sich später durchlesen wollen, was für relevant für sie ist und was letztendlich auch Mehrwert hat. Und ich glaube, da geht es einfach für uns auch auf die richtigen Zahlen zu schauen, um da wieder irgendwie so Kraft und Energie rauszuziehen. Und ich finde auch immer total schön, wenn man dann selber so einen Content-Buddy hat, mit dem man sich so gegenseitig irgendwie hochpushen kann, der auch einen, glaube ich, so ein bisschen gut kennt und einschätzen kann und dann halt auch so eine Brille auf LinkedIn hat und sagen kann so, irgendwie geht das mir jetzt irgendwie in eine falsche Richtung. Du hast doch letzte Woche das erlebt. Wieso hast du da darüber nicht geschrieben, das wäre doch mal spannend zu hören. Oder da ein bisschen so ein Feedback zu haben und da vielleicht mal so, sei es biweekly einzuchecken und einfach auch mal so ein Content-Interview zu führen, wo die Person nicht einfach mal interviewt. Was hast du denn beispielsweise letzte Woche auf Social Media irgendwie gesehen, was dir nachhaltig im Kopf geblieben ist? Und das irgendwie, diese Fragen zu stellen und da wieder auf neue Content-Ideen zu kommen und diese Impulse zu sammeln, ich glaube, das hilft viel, viel mehr, als letztendlich sich so bei anderen nachzuschauen, okay, welches Format könnte jetzt gut funktionieren? 3 Gründe, warum ich jetzt hier und da das so das gelernt habe. Also ich finde, da sollte man einfach nicht mit der Masse gehen, sondern wirklich seinen eigenen Weg finden. Und da ist halt auch wirklich LinkedIn noch irgendwie so eine grüne Wiese, wo man sehr viel neu initiieren kann und sehr viel ausprobieren kann.
Ich würde gerne gleich nochmal 5 Minuten mit dir zu Trends 2026 sprechen. Aber weil du es gerade schon so angefangen hast, wenn ich jetzt als Unternehmen sage, hey, ich launche so ein Corporate Influencer Programm, was sind denn die Zahlen, also die wirklich harten KPIs, auf die ich gucken kann und schauen kann, hey, also lohnen sich denn die 3 Stunden Arbeitszeit, die ich hier gerade 20 Leuten zur Verfügung, es hört sich hart an, ne? Ich bin totaler Fan davon, aber ich glaube, viele Unternehmen werden das einfach challengen, weil 20 Leuten 3 Stunden die Woche zu geben, das ist viel Arbeitszeit. Was guckt ihr euch an, wo ihr sagt, hey, das ist dann ein Erfolg? Ne? Sind das DMs, sind das Bewerbungen, ist das Reichweite? Was sind da die KPIs, auf die ihr schaut?
Also es kommt natürlich komplett auf das Ziel an. Also es gibt schon so drei Zieldimensionen. Entweder Recruiting, entweder Sales-Generierung oder Sichtbarkeit. Und Sichtbarkeit kann man natürlich immer gut vergleichen im Gegensatz zu Ad-Kampagnen. Weil wir letztendlich bei Corporate Influencing sprechen wir noch in den meisten Fällen über organischen Content. Natürlich kann man das jetzt auch bei LinkedIn mit Ford Leader Ads bespielen, aber du kannst das aufgewichten. Du kannst mal sagen, okay, so viel hätten wir in LinkedIn Ad Budget reingeben müssen, um diese Impressionszahl zu erzielen, und da wird man sich erschrecken. Also das wird sich in jedem Fall rentieren. Bei Lead Generation genau das Gleiche. Da schaut man dann natürlich am Ende des Tages, wie viele Sales Calls konnten wir beispielsweise irgendwie hier vereinbaren? Was ist da vielleicht daraus entstanden? Wie viele Angebote konnten wir versenden und konnten wir vielleicht so einen Deal closen? Das wird sich vielleicht noch nicht innerhalb der ersten drei Monate so verzeichnen, aber danach, also das ist schon ein langfristigeres Investment. Da muss man schon ein bisschen abwarten, bis da wirklich so diese Zahlen auch kommen und es gesehen wird. Und bei Recruiting ist es dann tatsächlich, wie viele Bewerbungen kamen auch direkt über den Kanal LinkedIn, wie viel mehr Bewerbungsgespräche wurden vielleicht auch geführt und wurde auch vielleicht jemand aufgrund einer Aktivität von einem Mitarbeitenden auch wirklich eingestellt, weil er gesehen hat, ey, cool, die Paulina, die postet da so toll über Charles und Charlotte, ich will da auch hin, dann kann man das ja direkt am Ende des Tages da auch in Verbindung setzen. Und das sind schon die Zahlen, wo wir reinschauen. Und dann unterscheiden wir auch immer nochmal zwischen so Business-KPIs und LinkedIn-KPIs natürlich. Da kann man sich da auch immer nochmal verschiedene Dimensionen angucken, wie viele Inbox-Nachrichten hat jemand bekommen, wie viel Netzwerkzuwachs über alle Profile konnten wir verzeichnen, wie viele Impressionen und so weiter und so fort. Da gibt es sämtliche Metriken, die man natürlich bei einem Team von Corporate Influencern erstmal so zusammenzählen muss. Das ist auch eine händische Arbeit noch. Sind wir aber auch dran, ein Tracking-Tool mit unserer eigenen Software Storytide tatsächlich auch zu implementieren, weil das ein sehr, sehr großer Pain ist. Aber auf der anderen Seite tatsächlich sind es die Business-KPIs. Und das bedeutet natürlich auch, man muss in gewisser Weise seine Prozesse umstellen, um dieses Tracking auch letztendlich umzusetzen. Beispielsweise im Recruiting nicht nur zu fragen, über welchen Kanal kamst du, Webseite, Indeed, Social Media, dann ist Social Media viel zu breit. Welcher Kanal, welche Personen kennst du da, wer hat dich inspiriert oder welcher Post war wirklich ausschlaggebend dafür, dass du deine Bewerbung gesendet hast. Das ist die Ebene, die wir tatsächlich bei uns erfragen, bei der People Branding Company in unseren Gesprächen. Und bei uns kann jeder neue Mitarbeiter tatsächlich sagen, ich habe mich beworben, weil ich das und das Video von der Vacation gesehen habe oder von der und der Person den Post. Und deswegen bin ich heute hier in diesem Bewerbungsgespräch. Also es ist total insane. Bei uns kommen wirklich 10 von 10 Bewerbungen über LinkedIn.
Cool, okay.
Not bad, congrats.
Danke.
2026. Ich finde es total spannend, mit dem ganzen Wissen und Expertise, die du hast, dich mal zu fragen, wo denkst du, geht die Plattform 2026 hin? Was verändert sich? Was sind vielleicht auch Trends, die du empfehlen würdest, auf dem Schirm zu haben?
Das ist tatsächlich auch eine Frage, mit der wir uns gerade ganz, ganz viel im Team beschäftigen und auch irgendwie so an einigen Stellen frustrierend, weil wir tatsächlich auch schon natürlich letztes Jahr und vorletztes Jahr irgendwie in die Zukunft geblickt haben und noch so viel nicht eingetreten ist, was wir schon prognostiziert haben, weil einfach die Plattform leider sehr, sehr langsam ist. Also wir sehen schon immer Sachen und dann kommen sie doch noch nicht so schnell, wie sie da sind. Aber auf jeden Fall so ein paar Dinge, die passieren werden. Also auf jeden Fall Experten-Content in jeder Hinsicht. Also wo bewegt sich LinkedIn hin? Das sieht man an verschiedensten Dimensionen. LinkedIn will eine News-Plattform werden. Das sieht man daran, wie viele Themen die proaktiv über die LinkedIn-Redaktion in die LinkedIn-News streuen. Das sieht man daran, dass es jetzt in LinkedIn-News wirklich eine Seite gibt, wo die nochmal News in Form von Content letztendlich reinspielen. Die wollen, dass letztendlich LinkedIn-User ihre Meinung, ihre Perspektive, ihre Expertise zu aktuellen Themen in der Arbeitswelt, in der Politik, in der Wirtschaft preisgeben und teilen. Dass da wirklich diese Diskussionen von den News auf LinkedIn rücken. Und an der zweiten Stelle, was wird auch super spannend, natürlich am Ende des Tages auch die Monetarisierung. Wir haben inzwischen wirklich Accounts, die haben mega krasse Reichweiten, die sind nicht mehr nur Corporate Influencer für ihr eigenes Unternehmen, sondern werden auch extern gebucht. Und ich sehe gerade wirklich in der Weihnachtszeit super viele Kampagnen. Jetzt gerade zuletzt diese Woche irgendwie LinkedIn Duolingo, auch so eine Cross-Kampagne von zwei Brands, habe ich super viel gesehen. Da wird die Monetarisierung auch vorankommen und da werden auch Brands und auch Content Creator auf LinkedIn immer mehr verstehen, dass man halt auch eben LinkedIn-Beiträge monetarisieren kann und diese Sichtbarkeit auch letztendlich sich organisch über Creator einkaufen kann. Also das sehe ich auf jeden Fall auch, dass das in der Form kommen wird. Und auch immer mehr Führungskräfte, die jetzt wirklich auch verstehen, dass LinkedIn ein relevanter Kanal ist. Und vielleicht, um da auch nochmal so eine Perspektive mitzugeben, Weil wir sprechen immer über Corporate Influencer, aber letztendlich, um so eine wirklich ganzheitliche Strategie auf LinkedIn zu fahren, braucht man den CEO-Account an Bord, man braucht den Company-Account und man braucht die Corporate Influencer. Und das kann von Azubi, Werkstudent, Junior bis letztendlich Head of jeder weitere sein. Aber die Führungskräfte-Ebene und gerade die CEO-Ebene ist super wichtig, um diese Barriere erstmal irgendwie zu brechen, um zu zeigen, hey, es ist okay, wenn ihr auf LinkedIn postet. Und tatsächlich ist das auch ein Erfolgsfaktor, weil Beiträge von Führungskräften tatsächlich viel mehr Engagement erzeugen auf LinkedIn als andere Beiträge. Und das ist tatsächlich allein auf Grundlage der Rolle. Und deswegen wird es entscheidend, auch gerade diese Accounts noch weiter auszubauen und zu professionalisieren.
Schön.
Okay, das heißt, wir machen dann 2026 im November wieder einen Podcast im Dezember und gucken, ob das alles eingetroffen ist. Okay, Jule?
Finde ich super.
Okay,
die Idee finde ich super. Lass uns mal schauen.
Meine Liebe, wir müssen schon zum Ende kommen, obwohl ich mit dir tatsächlich noch 25 Minuten weiter plappern könnte. Und ich habe noch zwei Abschlussfragen für dich. Drei.
Drei.
Wir haben ja noch eine neue. Die erste wäre:
Okay, ich versuche kurz zu antworten.
Wie nutzt du denn KI in deinem Arbeitsalltag?
Genau, also bei mir werden tatsächlich alle LinkedIn-Postings mit Storytide geschrieben, also mit unserer eigenen Plattform. Aber ich mache es tatsächlich so, also dahinter stecken unterschiedlichste Writing-AI-Tools. Aber was ich tatsächlich total toll finde, ist, LinkedIn-Postings einzusprechen. Also ich hasse generell Tippen, ich tippe gar nichts mehr, ich spreche alles irgendwie ein. Sei es E-Mails, ich spreche meine LinkedIn-Postings ein, weil ich finde, dann kommt irgendwie mein Wording besser rüber und so Details gehen auch nicht verloren. Und ich finde einfach, der Outcome ist so viel natürlicher und besser. Also ich liebe das, ich spreche alles ein. Ich liebe es auch, Rechtschreibchecks einfach mit KI zu machen. Also ich finde, das ist einfach so eine tolle Sache, da jetzt irgendwie nochmal so über alles rüber zu gehen und da alles irgendwie zu professionalisieren auch an der Stelle. Und natürlich Bilder und Videos kreiere ich auch mit AI. Also sei es mal irgendwelche Sachen, die ich sonst nicht umsetzen kann. Jetzt zuletzt, ich muss mal an eine Sache denken. Wir hatten beispielsweise ein Community-Event von der Celine veranstaltet. Das war so ein Aperol-Afterwork. Und da habe ich halt ein Bild von ihr genommen und habe dann ein Aperol-Glas so rein editiert. Und das sah super natürlich aus. Man hat keinen Unterschied gesehen. Und oh, ich liebe das einfach, zu sämtlichen Sachen, wo man kein Fotostockage hat, dann irgendwas zu kombinieren und dass man das jetzt einfach so umsetzen kann. Und ja, da probiere ich gerade so viel mit Google Gemini und Nano Banana auch ein bisschen rum. Das ist auf jeden Fall super cool. Also an vielen, vielen Stellen, oder ich lass mir auch durch KI oder halt auch durch Storytide immer wieder neue Headline-Vorschläge liefern zu Postings. Also das ist tatsächlich eine Sache. Ich verbringe, glaube ich, also die Hälfte der Zeit von einem Schreiben eines Postings damit, wie der Einstieg in den Post ist. Weil das ist letztendlich das, was die Leute ja sehen. Die sehen das Bild und die sehen die Headline als erstes im Feed und entscheiden auf der Basis, ob sie den Beitrag lesen wollen oder nicht. Und deswegen investiere ich da auch viel Zeit rein und lasse mir da auch immer wieder neue Optionen geben, damit die auch wirklich sitzt.
Cool, mega. Zweite Frage, was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann eine Kampagne sein, darf bei dir natürlich auch ein LinkedIn-Post sein, ein Video, whatever it might be.
Vielleicht zwei Sachen. Einmal, richtig cool, was ich jetzt auch mitbegleitet habe, war das Job-Story-Format von der Celine, also von meiner Chefin. Die hat tatsächlich ein Format gestartet Ende August. Inzwischen sind es 14 Folgen, also 14 Beiträge, jede Woche einer, wo sie jeden Freitag einen Post dazu gemacht hat, zu einem vergangenen Job, den sie mal gemacht hat. Also sei es ein Werkstudentenjob, sei es irgendwie eine Praktikumstelle und so weiter und so fort. Und sie hat schon einiges erlebt und da kamen sehr viele Stories bei rum. Und dann hat sie aber im Beitrag dazu aufgerufen, hey, wenn ihr auch Job-Stories habt, so schließt euch an. So jeden Freitag ist Job-Story-Freitag. Und inzwischen sind da so viele Beiträge bei rumgekommen. Ich bin immer noch in der Auswertung. Es ist insane. Also hunderte von Menschen haben sich dem angeschlossen, haben freitags auch ihre Job-Story veröffentlicht. Und das sind wirklich die wildesten Stories. Also was die Leute schon für Jobs erledigt haben, um Geld irgendwie während des Studiums zu sammeln, ist das einfach nur super spannend und cool. Und finde ich, ist einfach so auch der Kern irgendwie der Plattform, dass da auch einfach so coole Geschichten irgendwie bei rumgekommen sind. Und ein weiteres Ding, was auch, glaube ich, super aktuell diese Woche ist, finde ich von der Telekom super cool. Jetzt nicht LinkedIn-spezifisch, aber die haben ja zum Start der letzten Staffel von Stranger Things ihr Logo umgedreht, sowohl auf Social als auch im Stadion. Und um die Schattenseite von Stranger Things sozusagen, ich glaube, die sind irgendwie Hauptpartner oder so. Ich bin da jetzt auch nicht so tief oder Sponsor in der Form. Bin da noch nicht so tief eingestiegen, aber ich finde es total cool, weil da die Community natürlich oder einfach alle Leute kennen das Telekom-Logo. Auf einmal ist das falsch rum, es ruft Fragezeichen auf, da passiert super viel Engagement. Ich finde es so smart und so simpel. um mit so einer Aktion einfach dann auf so einen Launch von, beziehungsweise auf die Veröffentlichung von jetzt so einer neuen Staffel irgendwie hinzuweisen. Also richtig cool.
Cool, ja,
mega. Und jetzt die letzte Frage. Du bist ja leider nicht im Büro. Das müssen wir nochmal nachholen. Du bist jederzeit herzlich eingeladen, uns mal in Berlin zu besuchen. Deswegen frage ich jetzt nicht, wer nach dir auf diesem Berliner Stuhl sitzen soll, sondern ich frage, wer nach dir auf dem Tisch stehen soll, weil du ja im Laptop bist.
Ich weiß nicht, ob er schon bei euch war, aber der Freddy Strauß, den würde ich auf jeden Fall mal zu euch schicken.
Nee, war er noch nicht. Nee.
Sehr cool, weil der hat tatsächlich, finde ich, auch nochmal ein super spannendes Verständnis über alle Plattformen hinweg. Also ich glaube, das ist einer der wenigen Creator, die ich kenne, die wirklich jede Plattform bespielen. YouTube, Snapchat, TikTok, Instagram, LinkedIn, das ist wirklich insane. Also den solltet ihr unbedingt mal einladen.
Toll. Kennt ihr euch persönlich?
Ja. Ich bin tatsächlich seine Nachfolgerin. Also er hat vor mir den Job gehabt an Celines Seite. Und genau,
ach,
ich
durfte danach
einstarten. Also wir haben tatsächlich ein halbes Jahr zusammengearbeitet. Ja.
Okay, schön. Ja, aufregend. Dann werde ich dich nochmal im Nachgang fragen. Ganz lieb, ob du einen Kontakt herstellen könntest.
Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Schön.
Mega. Hey Jule, tausend Dank. Auch tausend Dank für diese ganzen Hands-on-Tipps. Das hat eine total schöne Tiefe, wo, glaube ich, sehr viele HörerInnen heute was mitnehmen können. Und danke, dass du das alles so offen geteilt hast. Mega. Und ich freue mich schon aufs Follow-up im Dezember 2026.
Das machen wir auf jeden Fall. Danke euch für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht.
Danke. Ciao. Grüße nach Köln. Tschüss, tschüss.
Ciao, ciao.
Heute stelle ich euch eine kleine Staffordshire-Mix-Hündin vor, die gerade ihren ersten Geburtstag gefeiert hat. Lilly ist, wie gesagt, gerade ein Jahr alt, steckt also mitten in der Pubertät, ist aber super neugierig, verspielt und verschmust. Sie ist am Anfang ein bisschen unsicher, aber dann wirklich super verschmust, hat ein riesengroßes Herz. Sie wäre allerdings gerne eine Einzelprinzessin, weil sie nicht immer mit anderen Hunden zurechtkommt und verteidigt da gerne mal Ressourcen. Aber bei Menschen ist sie wirklich ganz zauberhaft, ist auch stubenrein, kann alleine bleiben und ja, klar, will körperlich und geistig gut ausgelastet werden. Das liegt natürlich auch an der Rasse, aber ist, glaube ich, wirklich ein absolutes Stück Zucker. Gerne abseits vom Stadttrubel. Ihr findet sie wie immer auf der Seite vom Berliner Tierheim.
Vielen Dank fürs Zuhören. Hat uns wie immer riesig gefreut, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Finde ich persönlich ein unfassbar gutes Thema, LinkedIn. Hab auch die ein oder andere Sache gelernt, die ich jetzt ausprobieren werde. Schickt gerne auch mal, was ihr so mitgenommen habt und schickt gerne Feedback. Und wenn ihr den Podcast toll findet, dann freuen wir uns natürlich ganz herzlich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein und habt noch einen guten Tag. Liebe Grüße aus Berlin. Ciao.